Einen schönen guten Abend zum letzten Slot des Tages. Wir wollen heute ionisierende Strahlung messen. Und zwar nicht die Strahlung, die von unserem Fixstern von oben kommt und uns den Tag schon so ein bisschen schwerer macht mit Hitze und weiterem. Nein, wir sprechen darüber, für wenig Geld und mit wenig Aufwand ionisierende Strahlung zu messen mit der offenen Red Pro Firmware und einem ESP32 angebunden an den Home Assistant. Eine kostengünstige und einfache Lösung stellt uns heute Georg vor. Er ist langjähriger Embedded Linux Entwickler und Android App Maintainer. Willkommen.
Vielen Dank. Ja, das Thema spricht ja eigentlich für sich. Die interessantere Frage ist vielleicht, wie bin ich überhaupt dazugekommen? Ich habe letztes Jahr hier auf der FrostCon einen Vortrag gehalten über das Hacken von Bluetooth LE Devices und habe mich dabei umgeschaut nach geeigneten Bluetooth Geräten, die man hacken kann, und habe dabei auch einen Geigerzähler gefunden, der tatsächlich eine Bluetooth Anbindung hat. Der war aber technisch nicht so richtig überzeugend, und dann habe ich mich irgendwie verklickt und bin stolzer Besitzer eines anderen Geigerzählers geworden. Hat sich aber herausgestellt, war doch nicht ganz umsonst, und das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich heute erzählen möchte. Ich werde einen ganz, ganz kurzen Überblick über ionisierende Strahlung geben, wobei ich dazu aber auch sagen muss, ich bin kein Fachexperte, deswegen betrachtet das gerne als vorsichtiges Halbwissen. Wenn ihr mich korrigieren wollt, dann sehr, sehr gerne, auch öffentlich. Ich habe damit kein Problem. Ich lerne gerne dazu. Dann gehe ich ein bisschen was auf weit verbreitete Detektoren für ionisierende Strahlung ein und dann schließlich die Red Pro Firmware für bestimmte Modelle von Geigerzählern. Werde dabei einige Fabrikate vorstellen. Wer nachher auch gerne ein bisschen rumspielen möchte, ich habe das ein oder andere Gerät hier dabei, die später auch im Vortrag vorkommen werden, und dann die Frage, wie bindet man das Ganze eigentlich an ein Monitoring-System an, welches man dann zu Hause auch hat. Vielleicht auch vorab der Disclaimer, das ist ziemlich langweilig. Also Hintergrundstrahlung zu messen, das ist sehr, sehr unaufregend. Da hat man eine sehr, sehr gerade Kurve, es sei denn, die Geräte machen Murks. Vielleicht ist es ja auch etwas, was man trotzdem gerne mal machen möchte, wenn man den Behörden nicht glaubt, die ein eigenes Zählernetzwerk haben, oder den zahlreichen Community-Projekten, die auch eigene Netzwerke haben. Aber andersherum, man kann auch mit der hier vorgestellten Lösung seine Daten in diese Community-Netzwerke einspeisen und dann einen Datenpunkt auf der großen Landkarte bereitstellen. Also ganz umsonst ist es vielleicht nicht. Ja, ionisierende Strahlung, was ist das und kann es mich umbringen? Ups, falsche Richtung. Tatsächlich ja. Zunächst einmal, ionisierende Strahlung ist dem Namen nach Strahlung, die genug Energie hat, um aus der Materie einzelne Elektronen freizuschlagen und damit dann Ionen zu hinterlassen. Deswegen ionisierend. Grundsätzlich braucht man, wenn man in menschlichem Gewebe Elektronen rausschlagen möchte, ungefähr 5 Elektronenvolt. Das ist nicht sehr viel. Bei Wasser braucht man ein kleines bisschen mehr. Und die gängigen Arten der ionisierenden Strahlung haben meistens deutlich mehr Energie. Man hat ja schon mal gehört, Alpha, Beta, Gamma. Das sind 3 unterschiedliche Arten. Alpha-Strahlung ist im Endeffekt sind das sehr, sehr gut beschleunigte Heliumkerne. Also Helium hat 2 Protonen, 2 Neutronen, hat ein bisschen was an Masse, und wenn die mit 10.000 Sekundenkilometer unterwegs sind, dann hat diese Masse eine gewisse Energie. Das sind dann so 2 bis 5 Megaelektronenvolt pro Einschlag. Ist schon ordentlich was. Auf der anderen Seite sind diese Heliumkerne auch nicht besonders gut darin, durch Dinge durchzukommen. Also ein Blatt Papier kann Alpha-Strahlung bereits komplett aufhalten. Beta-Strahlung besteht aus Elektronen oder Positronen, die werden auch bei radioaktiven Zerfallsprozessen frei, deswegen sagt man ja auch gemeinhin Radioaktivität, haben eine etwas kleinere kinetische Energie, sind aber auch wiederum unterwegs, also Teilchen, die irgendwo durchfliegen, lassen sich mit ein bisschen mehr Aufwand bremsen, also so ein Aluminiumblech oder dickeres Glas ist dafür ausreichend. Und dann haben wir Strahlung, die nicht mehr mit kinetischer, sondern mit Quantenenergie arbeitet, also zumindest, wenn man jetzt nicht zu tief in das Thema Teilchen- und Welle-Dualität einsteigen möchte. Das ist aber auch nicht mein Fachgebiet. Und grundsätzlich sind Photonen, die eine Wellenlänge von weniger als 250 Nanometer haben, dann hinreichend energiegeladen, dass sie als ionisierende Strahlung gelten. Und da gibt es die kosmische Strahlung mit besonders kurzen Wellenlängen. Das gibt die Gammastrahlung, die wir als solche auch als Radioaktivität kennen. Röntgenstrahlung fällt auch unter ionisierende Strahlung, ist dabei ein bisschen niedrigenergetischer und ein Teil des UV-Lichtspektrums im UVC-Bereich. Im Allgemeinen macht unsere Atmosphäre einen ziemlich guten Job darin, diese ganzen Strahlungsarten vor uns abzuschirmen. Allerdings führt die dann natürlich zu weiteren radioaktiven Zerfällen und zu anderen Strahlungsarten, die auf die Erde niederprasseln, die dann als Hintergrundstrahlung hier gemessen werden können. Wenn wir radioaktive Strahlung messen wollen, dann gibt es da unterschiedliche Blickwinkel. Zunächst einmal kann man die Aktivität selbst in Becquerel messen. Das ist die Anzahl der Zerfälle pro Sekunde. Wenn man jetzt irgendwo eine radioaktive Probe hat, ist klar, je mehr Material man hat, desto mehr Zerfälle, desto höher dann die entsprechende Zahl. Diese Strahlung, die wird dann abgegeben, strahlt in alle Richtungen oder ein bisschen gerichtet aus und wird dann von irgendetwas aufgenommen. Und das ist dann die aufgenommene Energiedosis, die in Gray gemessen wird. Das sind Joule pro Kilogramm. Also im Endeffekt wirklich die Energie, die irgendwo hängen bleibt. Wenn ich jetzt irgendein Objekt mit Gammastrahlung durchstrahle, dann bleibt ein Teil davon stecken, der Rest geht durch und das, was stecken bleibt, wird hier gemessen. Und interessanter für uns Menschen ist aber die Äquivalentdosis. Das ist die Energiemenge, die im menschlichen Körper verbleibt und dabei meistens dann irgendwelche Schäden anrichtet. Und da wird ein Kompensierungsfaktor eingeführt, weil Alpha-Strahlung und Beta-Strahlung deutlich mehr Energie hat und entsprechend auch mehr Folgen hinterlässt. Das ist im Allgemeinen relativ abwegig bzw. nicht so häufig verwendet, weil Alpha- und Beta-Strahlung, die kommen nicht so weit. Also das ist dann relevant, wenn man entsprechende radioaktive Materialien verschluckt oder einatmet, wovon man vielleicht Abstand nehmen sollte. Deswegen ist im Alltag die Gammastrahlung die, die noch am relevantesten ist. Und wenn man die Gammastrahlung misst, dann hat man einmal die Dosis, also die Menge an Energie, die man insgesamt aufgenommen hat, und die Dosisleistung, das ist dann die Energie pro Zeit. Und entsprechend den, ich sage mal, Hintergrundstrahlungen gibt man normalerweise Mikrosievert pro Stunde an. Die Hintergrundstrahlung hier in Deutschland liegt so ungefähr bei 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Wenn man irgendwo in den Bergen wohnt, ein bisschen mehr, aber nicht wesentlich. Und wenn wir uns dann Zählgeräte anschauen wollen, dann muss man hier ein bisschen um die Ecke denken. Die werden dann nämlich in Klicks pro Minute pro Mikrosievert pro Stunde angegeben. Also je mehr Klicks pro Minute ein Gerät macht, desto empfindlicher ist es bei gleicher Strahlung. Und daraus lässt sich dann ungefähr oder lässt sich zurückrechnen aus der Präzision des Geräts dann der reale Strahlungspegel. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, wenn man ein Röntgen durchführt. Wie gesagt, das ist streng genommen Gammastrahlung, sagt man ja, ist so Radioaktivität. Röntgenstrahlung ist auch ionisierend, deswegen hat es auch eine entsprechende Menge. Einmal ein Brustkorbröntgen gibt uns 0,1 Millisievert, dann nicht pro Stunde, weil das ja eine einmalige Aktion ist. Ein 10 Stunden Langstreckenflug, da ist man ja in der oberen Atmosphäre unterwegs, ist auch so ähnlich in dem Bereich. Wenn wir einfach nur ein Jahr vor uns hinleben, dann sammeln wir in der Zeit 2 Millisievert an, weil wir eben mit 0,2 Mikrosievert pro Stunde mal entsprechend viele Stunden im Jahr einfach Hintergrundstrahlung aufnehmen. Und eine CT-Untersuchung sind 10 Millisievert, da kommt ein bisschen mehr durch den Körper durch. Das ist dann so wie 5 Jahre Hintergrundstrahlung. Wo finden wir überhaupt Strahlungsquellen? Man sagt immer so Bananen oder Kaliumsalz. Ich habe mal eine Kaliumsalzprobe mitgebracht. Das gibt's ganz normal im Supermarkt oder zumindest, ich sag mal so, in Biomärkten, weil einige normales Natriumsalz nicht abkönnen. Das ist sehr schwach radioaktiv. Also mit den Werkzeugen, die ich hier vorstelle, muss man schon sehr, sehr lange mitteln, damit man überhaupt bei dem Kaliumsalz oder bei Bananen einen Messausschlag sieht. Das ist jetzt nicht so wie im Fernsehen, wenn man da seinen Geigerzähler dran hält und der fängt an zu ticken, sondern das ist sehr, sehr unspektakulär. Ein bisschen besser sieht es aus, wenn man Material aus Uranglas oder Uranfliesen hat. Da gab es ja vor einiger Zeit so einen interessanten Aufschrei, dass in Berlin in einigen U-Bahn-Stationen Uranfliesen verbaut werden. Und da kann man dann tatsächlich mit dem Geigerzähler drangehen und einen Ausschlag messen. Oder was man bei sich zu Hause hat, ist Radon. Ich habe, fällt mir gerade ein, ich habe die Folien noch nicht online gestellt, aber ich werde die nachher aus dem Vortrag verlinken. Und das, was hier so orange hinterlegt ist, das sind dann Links, die man sich anklicken und dann den Geschichten folgen kann. Es gibt nämlich in Deutschland ein Überwachungsnetzwerk für Radon, weil Radon ein Gas ist, was ganz normal aus dem Boden austritt und was auch schwach radioaktiv ist. Und das ist ein schweres Gas, also sammelt sich das gerne im Keller. Wenn man also eine Strahlungsquelle haben möchte, dann kann man das relativ einfach nachbauen, indem man einen Staubsauger in den Keller tut für eine halbe Stunde, ein Taschentuch in das Staubsaugerrohr einspannt und dann kriegt man durchaus interessante Ausschläge. So, ja, genau. Also ich habe das mal ausprobiert, weil ich eine Strahlungsquelle brauchte und zu dem Zeitpunkt noch keine parat hatte. Und da kommt man dann auf Werte, wo ein normaler Geigerzähler auch schon Alarmierungsausschlag macht, weil wir so ungefähr bei zehnfacher Hintergrundstrahlung sind. Und wie gesagt, kann man in einer halben Stunde selbst machen, wenn man einen Keller und einen Staubsauger hat. Eine andere sehr schöne Strahlungsquelle gab es tatsächlich als Kinderbaukasten in den 50er Jahren in den USA, das Atomic Energy Lab. Es ist wirklich mit allem ausgestattet, was man haben möchte. Da ist ein Geiger-Müller-Zählrohr drin. Da sind mehrere Proben von Polonium. Das kennen wir ja aus den Nachrichten, was unbeliebte Oligarchen angeht. Da sind unterschiedliche Uranerze mit drin. Da ist Blei und Zink, also quasi alles, was radioaktiv und giftig ist. Und was das Kind von 1950 braucht. Aber das ging ja auch einher mit den entsprechenden Aufklärungskampagnen. Von der Warte her ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich glaube, inzwischen, da sind jetzt nicht so viele Stückzahlen davon verkauft worden. Und ich vermute, dass es inzwischen auch Auflagen gibt, die den freien Erwerb von so etwas einschränken. Einfacher ist es mit solchen Detektorkammern. Das ist jetzt für ältere Bauarten von Feueralarm. Detektoren. Ich habe da zufälligerweise zwei davon mitgebracht, die sehen so aus, sind klein und unscheinbar und wenn man das Blech abmacht, dann kriegt man da auch ordentliche Werte. Also hier sind gemessen 3,9 Mikrosievert pro Stunde. Damit kann man schon mal so einen Geigerzähler messen und die Teile gibt es bei dem chinesischen Versandhaus des kleinsten Misstrauens für einstellige Eurobeträge. Wie messen wir denn jetzt überhaupt ionisierende Strahlung? Eine sehr, sehr einfache Konstruktion ist ein halbleiterbasierter Zähler. Fotodioden kennen wir, glaube ich, alle so aus dem Alltag. Damit kann man Licht messen. Wenn man die Fotodiode jetzt aber in schwarzes Klebeband einwickelt, dann kommt da kein Licht mehr durch. Es kommen aber immer noch Photonen durch, die höher energetisch sind, wie zum Beispiel Röntgen- und Gammastrahlung. Also können wir einfach so einen abgedunkelten Fotodetektor nutzen. Wir brauchen dann natürlich einen Signalverstärker, weil in der Fotodiode lösen diese Gamma-Strahlen, die dort einschlagen, einen sehr, sehr kleinen elektrischen Impuls aus. Wenn wir diesen elektrischen Impuls mit einem Signalverstärker, der möglichst rauscharm ist, damit wir nicht nur Rauschen messen, also verstärken und verlängern, dann können wir einfach diesen Detektor an eine Soundkarte anschließen oder an einen Lautsprecher und dann macht es Klick. Funktioniert prinzipiell ziemlich gut. Hat aber eine recht geringe Empfindlichkeit. Also die Materialmenge in so einer Fotodiode, die ist so klein, dass da nicht viel von der Strahlung hängen bleibt. Die Gammastrahlen, die gehen ja durch alles durch. Die bleiben ja nicht einfach irgendwo stecken oder zumindest ein Großteil von denen. Und das heißt, diese typischen PIN-Dioden, die haben eine Empfindlichkeit von ungefähr 5,9 Klicks pro Minute pro Mikrosievert. Das heißt, bei normaler Hintergrundstrahlung muss man ungefähr eine Minute warten, bis es einmal Klick macht. Und wenn wir dann die Strahlungsmenge verdoppeln und dann dauert es im Durchschnitt eine halbe Minute, bis es Klick macht. Und diese Zerfälle, die sind ja leider zufällig, also die kann man ja nicht vorhersagen. Das heißt also, wir müssen über eine längere Zeit mitteln. Und wenn wir dann über 10 oder 20 oder 100 Klicks mitteln müssen, bis wir eine halbwegs vernünftige Aussage haben, dann ist auch schon wieder eine halbe Stunde ins Land gegangen. Das macht ja keinen Spaß. Es gibt aber diese PIN-Diodenzähler in unterschiedlichsten Varianten. Es gibt das Geigerle, das hat ein Stuttgarter Entwickler entwickelt, das hört man, glaube ich, am Namen. Es gab ein Kickstarter-Projekt, das aber inzwischen auch eingestellt worden ist. Es gibt aber auch wirklich zahlreiche Anleitungen dafür. Ich habe hier nur ein paar Beispiele hervorgebracht. Es gibt auch kommerzielle PIN-Diodenzähler. Gab das Smart Lab Geiger Pro. Ich habe jetzt leider kein Foto, aber das ist ungefähr so ein Modul, das hat einen Klinkenstecker und da sind aber 10 PIN-Dioden drin. Das heißt, das hat die 10-fache Empfindlichkeit. Damit kommt man in einen Bereich, mit dem man auch schon arbeiten kann, ohne dass man an Altersschwäche stirbt, bevor man seine Radioaktivitätswerte gemessen hat. Und ja, Klinkenstecker ist eigentlich fürs Telefon gedacht. Also man steckt es in sein Android-Phone, installiert die App und die App kann dann anhand von der Klickmenge den Strahlungspegel anzeigen. Ein bisschen bekannter sind die Geiger-Müller-Zählrohre, also Geigerzähler kommt daher. Und die arbeiten mit einer Glaskammer, mit einem speziellen Gemisch. In der Glaskammer gibt es eine Kathode und eine Anode, also zwei elektrische Kontakte. Und dazwischen wird eine Spannung von ungefähr 400 Volt aufgebaut. Und das Gasgemisch ist darauf ausgelegt, dass wenn da drin irgendwo ein Ionisationsereignis stattfindet, dann sorgen die 400 Volt dafür, dass das Ion und das Elektron in unterschiedliche Richtungen, entsprechend dem elektrischen Feld, sich bewegen, dann auf weitere Atome stoßen und dort dann weitere Ionisationen auslösen. Und bei der Betriebsspannung von 400 Volt sorgt das dafür, dass man eine Kettenreaktion hat. Diese Kettenreaktion lässt sich dann relativ einfach elektrisch als entsprechender Impuls messen und kann dann auch verwendet werden, um Radioaktivität zu messen. Das hat zwei kleine Nachteile. Zum einen geht bei der ursprünglichen Ionisation die Menge der Energie, die in dieser Ionisation drinsteckt, also ob das jetzt ein hochenergetisches oder niedrigenergetisches Gamma-Photon war, geht dabei verloren, weil wir die Kettenreaktion messen und nicht den eigentlichen ursprünglichen Zerfall. Und nach der Kettenreaktion gibt es eine kurze Todzeit, in der die Röhre keine weiteren Zerfälle registrieren kann, weil das Gas sich erst einmal wieder in seinen Normalzustand versetzen muss. Das heißt also, wenn wir in Bereiche messen, Bereiche kommen von Strahlung, die schnell tödlich werden könnten, dann werden diese Geiger-Zählrohre nicht mehr so präzise. Aber wir wollen ja erst einmal nur gucken, ob alles in Ordnung ist oder nicht, und deswegen ist es ganz okay. Es gibt unterschiedliche Zählrohre, das M4011 bzw. J321 ist aktuell ein sehr, sehr weit verbreitetes. Das gibt es im Einkauf für paar und 20 Euro oder sowas. Und drumherum könnte man auch einen Geigerzähler bauen. Und das hat eine deutlich höhere Empfindlichkeit als die Diodenzähler, die wir eben gesehen haben. Das heißt also, im normalen Hintergrundstrahlungsbereich liegen wir bei ungefähr 20 Klicks pro Minute. Das ist immer noch nicht viel. Also wenn ich da das Niveau verdopple, dann muss ich immer noch 1-2 Minuten warten, bis ich zuverlässige Werte habe. Aber das ist schon etwas, mit dem man ganz gut unterwegs sein kann. Und wir wollen ja sowieso Trends aufzeichnen und nicht spontane Ereignisse. Ist übrigens auch so eine Sache. Ja, wenn man das erstmal in Home Assistant integriert, dann will man ja auch nicht mit irgendwelchen radioaktiven Proben an seinem Geigerzähler rumfuchteln, weil dann auf einmal Ausschläge in der Kurve sind. Man will ja seine Statistik nicht verfälschen. Also da muss man sich überlegen, vielleicht braucht man doch einen zweiten Geigerzähler, einen für die Statistik und einen zum Rumspielen. Erklärt vielleicht auch die Situation, in der ich stecke. Diese Geiger-Müller-Rohre, die müssen mit einer relativ hohen Spannung betrieben werden. Der günstige Ansatz dafür ist, dass man eine Kaskade von Ladungspumpen aufbaut, mit denen man dann die Spannung verdoppelt bzw. vervierfacht und so von der Bordspannung von 3,3 oder 5 Volt dann in Richtung der 500 Volt kommt. Und die genaue Spannung lässt sich dann über eine Pulsweitenmodulation festlegen. Und dafür braucht man dann auch irgendeine Art von Steuerung. Das macht im Allgemeinen Mikrocontroller. Die sind ja heutzutage auch günstig zu haben. Und der kann dann auch gleich die Impulse messen. Und wenn man einen Bildschirm an dem Geigerzähler dran hat, dann kann er das auch entsprechend anzeigen. Das heißt also, wir haben hier bei einem solchen Gerät alle drei relevanten Komponentenbereiche mal identifiziert. Und selbstverständlich gibt es auch da Selbstbauprojekte. Wie gesagt, so ein Zählrohr, das gibt es ab 20 Euro, wenn man natürlich etwas Komplexeres haben will. Es gibt zum Beispiel auch Zählrohre für Alphastrahlung, die sind dann wie so ein Pfannkuchen aufgebaut, weil die eben eine große Fläche mit einem Material brauchen, was für Alphastrahlen durchlässig ist. Wenn man das in Papier einwickelt, dann funktioniert es schon nicht mehr. Und man kann dann unterschiedliche Zählrohre an so eine Elektronik anschließen. Die prinzipielle Vorgehensweise ist aber die gleiche. Und kann man, wie gesagt, auch selber bauen. Gibt es auch das ein oder andere Projekt dafür. Und dann gibt es noch Scintillatoren. Das ist ein spezielles Material, in dem bei ionisierendem Zerfall Licht erzeugt wird. Meistens UV-Licht. Und je größer das entsprechende Material, ich glaube, da gibt es inzwischen so Polymere für, je größer der Materialwürfel ist, desto mehr Zerfälle können wir messen. Und aus den einzelnen Zerfällen kommen dann, wie gesagt, ein bisschen UV-Licht raus. Und dieses UV-Licht lässt sich mit einem Fotomultiplier dann messen. Unglücklicherweise sind beide Materialien sehr, sehr teuer. Also von so ein Kubikzentimeter von Scintillator-Material kostet irgendwie um die $100. Ein Fotomultiplier kostet nochmal so viel und Mikrocontroller und der Rest drumherum ist dann unter ferner Liefen. Aber die prinzipielle Vorgehensweise ist dann ähnlich, nur mit einem weiteren Vorteil. Man kann nämlich anhand der Wellenlänge des UV-Lichts dann auch zurückschließen, was für ein Strahlungszerfall das war oder was für eine Strahlungsquelle das gewesen ist. Also unterschiedliche Gammaphotonen haben unterschiedliche Energiemengen und die lässt sich dann an dem UV-Licht messen und dann kann man sagen, ob das jetzt Cäsium, Uran oder sonst irgendetwas ist. Aber wie gesagt, ist relativ teuer, auf der anderen Seite dafür aber auch deutlich empfindlicher. Also da sind wir jetzt noch einmal anderthalb Größenordnungen über dem, was wir mit einem Geigerzähler erfassen können. Da gibt es auch ein Produkt, das ist, ich sag mal so ungefähr so groß und kann man als handbetriebenes Gerät mit sich rumführen. Das zeigt auch die tatsächlichen Zerfallsenergien an, kann also automatisch auch ableiten, was das für ein radioaktives Material ist, was da gerade vor einem strahlt. Ist von einem Hersteller, der allerdings gerade in einem sanktionierten Land ist, deswegen weiß ich nicht, wie einfach das ist, daran zu kommen. Und ist vielleicht auch eher für kostspielige Experimente gedacht. Deswegen beschäftigen wir uns eher mit den einfacher gestalteten Geigerzählern. Und da gibt es die Red Pro Firmware. Das ist eine Open Source Software, die ist MIT lizenziert. Und die gibt es für unterschiedliche Geigerzählermodelle. Hier sind ein paar Screenshots, also die zeigt die unterschiedlichen aktuelle Rate an, die kann Statistiken anzeigen, die hat eingebaut ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Aktuellwert mit unterschiedlicher Laufzeit, also der mittelt dann über eine Minute oder zeigt wirklich instantan die Werte an, zeigt Durchschnittswerte an, kann auch die kumulierte Dosis messen, was wichtig ist, wenn man irgendwo in Tschernobyl unterwegs ist, damit man weiß, wann man wieder rausgehen sollte. Hat relativ umfangreiche Logging- und Visualisierungsfunktionen, kann konfiguriert werden, was die Alarme angeht. Und die USB-Schnittstelle, über die die meisten modernen Geigerzähler verfügen, kann da auch tatsächlich genutzt werden. Viele Fabrikate haben eine USB-Schnittstelle, die dient aber nur zum Updaten der Firmware und kann nicht für den Datenexport verwendet werden. Und für manche Modelle, die haben in der ursprünglichen Firmware noch nicht einmal dieses Klickgeräusch, obwohl sie einen Lautsprecher haben, da kann man das mit Red Pro nachträglich dazu holen. Das wird, die Firmware unterstützt eigentlich 9 verschiedene Modelle, aber die ich habe einige weggelassen, die baugleich zu den hier vorgestellten sind. Eins, da weiß man noch nicht einmal genau, wie der Name des Herstellers ist. Das kommt immer nur als Modellbezeichnung FS2011. Bosern ist eine chinesische Firma, die Geigerzähler baut. FNIRSI ist eine andere und GQ ist tatsächlich ein amerikanischer Hersteller. Aber die haben einige hochpreisige Geräte, die, glaube ich, in den USA gefertigt werden. Und das GMC 800 ist eher eins, was, glaube ich, auch in China fabriziert wird und vielleicht nicht mit dem gleichen Qualitätsstandard wie die größeren Modelle ausgestattet sind. Und ich habe angedeutet, dass ich das gerne ohne Löten machen würde, habe mich deswegen auf die Geräte fokussiert, die sich per USB flashen lassen. Die anderen sind nämlich über ein STM-Link bzw. Single-Wire-Debug-Interface zu programmieren und da muss man 4 oder 5 Pins auf die Platine von dem Geigerzähler löten. Löten ist nicht so ganz meine Stärke. Deswegen habe ich mich hier auf die Fabrikate von FNIRSI fokussiert. Grundsätzlich werden dann die wenigen Tasten, die so ein Gerät hat, ein ganz kleines bisschen überbelegt. Also man kann viele Funktionen aktivieren durch Kurzdrücken oder durch Langdrücken. Ich kann das gerne mal zeigen, wenn wir auf den anderen Bildschirm wechseln. Lasst euch davon nicht verunsichern. Dieses Gerät misst nicht nur die Radioaktivität, sondern eher auch die Temperatur. Und es ist hier angenehm warm. Deswegen zeigt es hier Werte an, die eigentlich nicht so normal sind. Also ich habe hier zur Kalibrierung, kann ich vielleicht daneben legen, möglicherweise. Noch ein zweites, das ist die aktuell gerade gemessene Strahlung. Ich komme gleich dazu, warum das Gerät andere Werte anzeigt, aber ich wollte gerne einmal so die Menüführung zeigen. Also man hat hier ein Konfigurationsmenü, in dem man viele verschiedene Einstellmöglichkeiten hat. Man kann zum Beispiel den Klick einstellen für radioaktive Impulse, man kann die LED einschalten, man kann unterschiedliche Schwellwerte festlegen für Alarme. Und da hat man auch die Möglichkeit, nicht nur den Wert anzuzeigen, sondern auch den historischen Verlauf. Wie gesagt, das Gerät misst mehr Temperatur als Radioaktivität. Deswegen haben wir hier in der letzten Stunde, das ist angenehm warm. Man kann aber auch das Ganze ein bisschen weiter zurückgehen lassen im historischen Verlauf. Man kann den Instantanwert, den Durchschnittswert, die Dosis anzeigen lassen. Wenn man lange auf den Zurück-Button drückt, dann wird das zurückgesetzt normalerweise. Ja. Also bevor man in irgendein gefährliches Gebiet geht, sollte man natürlich mit einem entsprechend kalibrierten Gerät unterwegs sein und dann kann man die Dosis messen, wenn man irgendwo reingehen möchte. Und hier sind auch Möglichkeiten, die technischen Attribute zu ändern. Also ich kann sagen, ich habe das Geigerzählerrohr ausgetauscht durch ein anderes Fabrikat und dann wird die Kalibrierung darauf angepasst. Man kann hier auch Kompensation machen und man kann auch, wenn man das möchte, das PWM-Profil ändern, also man kann die Basisfrequenz einstellen und den Duty-Cycle, mit dem dann die entsprechenden Spannungswerte hergestellt werden. Damit kann man dann das Gerät später kalibrieren. Im Vergleich zu der Original-Firmware ist es ein deutlich größerer Funktionsumfang und alleine deswegen lohnt sich das schon. Wie gesagt, man kann das Gerät kalibrieren, welches radioaktive Isotop man misst. Da sind wir wieder bei dem Thema Kompensation für Alpha- und Beta-Strahlung. Man kann die PWM-Einstellungen so ändern. Diese Geiger-Müller-Zählrohre, die haben so ein Plateau bei einem bestimmten Spannungsbereich, in dem sie für eine Ionisation dann eine Kettenreaktion haben. Wenn die Spannung zu niedrig ist, dann zündet die Kettenreaktion nicht. Wenn die Spannung zu hoch ist, dann finden die ganze Zeit Kettenreaktionen von alleine statt und deswegen ist dann der abgelesene Wert nicht zu gebrauchen. Das ist auch das, was bei dem Gerät gerade passiert. Also wir müssen uns keine Sorgen machen. Und Red Pro bringt auch eine serielle Schnittstelle mit, die dann über ein dokumentiertes Protokoll verfügt und ein Python-Werkzeug, wenn man den Geigerzähler am PC anschließt, dann kann man dort die Daten extrahieren. Es wird automatisch auch die Uhrzeit auf dem Geigerzähler mit dem PC synchronisiert und man kann seine Messwerte dann auch zu unterschiedlichen Online-Portalen, also GMC-Map, Redmon, Safecast, OpenSenseMap, das sind alles solche Community-Netzwerke, in denen die Zählwerte in unterschiedlichen Bereichen, ich mache den mal wieder aus, in unterschiedlichen Regionen bzw. auf Landkarten gezeichnet werden, wo man dann spannende Werte sehen kann, ohne einen eigenen Geigerzähler, ob man gerade irgendwo im gefährlichen Bereich ist oder nicht. Den FNIRSI-Geigerzähler habe ich gerade schon gezeigt. Wie gesagt, ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Modelle von dem Hersteller. Allerdings wird das GC02, was normalerweise in der Mitte wäre, nicht von Red Pro unterstützt. Und wir haben einmal das etwas klobigere, kompaktere, breite Gerät, das ist der GC01. Den gibt es mit zwei unterschiedlichen Varianten von CPU. Deswegen muss man ihn einmal aufschrauben, bevor man da die Red Pro Firmware drauf flashen kann, um zu sehen, welcher Prozessor eingebaut ist, damit man da die richtige Firmware-Datei drauf installiert. Wobei das an sich auch kein großes Problem ist. Und die gibt es in Gelb und in Blau, weil das wahrscheinlich sinnvolle Farben sind. Ich weiß es nicht. Und das GC03 ist das etwas größere, modernere Modell. Das hat noch ein sehr, sehr schönes Drehrädchen, was bei meinem leider ein bisschen kaputt ist. Und es ist auch ein Sensor für elektrische und magnetische Felder eingebaut. Deswegen ist es ganz gut als Wünschelroute, wenn man Stromleitungen zu Hause suchen will. Aber Primärfunktion ist natürlich tatsächlich als Geigerzähler. Und je nachdem, ob in China gerade Sommerschlussverkauf oder sonst irgendeine Aktion ist, kriegt man den kleineren ab 40 Euro, den größeren so um 80, 90 Euro herum. Das ist also eine Investition, die kann man durchaus tätigen, wenn man neugierig ist. Um die Firmware zu installieren, muss man das Gerät einfach ausschalten, dann schließt man es an den PC an und dann taucht das Gerät als USB-Speichermedium auf. Unter Windows funktioniert das ganz von alleine, also man zieht einfach die Datei drüber und dann startet das Gerät mit der neuen Firmware neu. Unter Linux ist es nicht ganz so einfach, denn diese USB-Speicheremulation, die wird von dem chinesischen Bootloader gemacht. Also ich möchte an der Stelle vielleicht mal ganz kurz Disclaimer machen. Ich möchte keinesfalls die chinesische Produktionsqualität kritisieren, sondern im Endeffekt ist es so, man kriegt das, wofür man bezahlt. Also wenn man sich ein billiges Gerät kauft, dann kriegt man auch ein billiges Gerät. Und das hat nichts mit dem Land der Fertigung zu tun. Das ist nur zufälligerweise für einen sehr, sehr großen Teil der Elektronik, die wir heute hier bekommen können, China. Und wenn man die günstigen Geräte nimmt, dann werden die eben auch ein ganz kleines bisschen weniger gründlich qualitätsgesichert oder weniger gründlich entwickelt. Und bei diesen günstigen Geräten ist es so, wenn man die Datei auf den Flash-Speicher kopiert, also taucht auch ganz normal als USB-Storage-Device auf, wenn wir die Firmware-Datei drauf kopieren, dann passiert erstmal nichts. Deswegen synchronisieren wir den Datenträger, kopieren die Datei nochmal, synchronisieren und dann klappt es. Also in meiner Erfahrung hat das so immer funktioniert. Inzwischen gibt es auch ein Community-Projekt, was den Speicher von dem Geigerzähler als RAW-Device anspricht und mit Dateisystem-Emulation dann, ich sage mal so, wie Windows das machen würde, die Firmware-Datei draufkopiert. Und danach geht der Zähler entweder aus oder er startet dann von alleine durch. Also abziehen, einmal auf Power drücken, dann lang drücken, nicht kurz drücken. Das ist auch so ein kleiner Schockmoment. Ich ziehe den ab, ich drücke auf Power und nichts passiert. Man muss lange auf Power drücken, damit er auch wirklich angeht. Und der ist nicht gebrickt. Man muss einfach nur lange drücken. Und ja, wenn das installiert ist, dann meldet sich das mit einer anderen UI. Hier sieht man noch die Originalhersteller-UI, die ist ein bisschen überladen. Hier sieht man aber auch, das ist vielleicht ein bisschen kleiner gedruckt, der meldet 120 Mikrosievert pro Stunde an. Das ist ein ganz kleines bisschen mehr als das, was normalerweise die Hintergrundstrahlung sein sollte. Ich habe das Gerät bekommen, ich habe das ausgepackt, ich habe ein bisschen damit rumgespielt und alles war gut. Und am nächsten Tag meldete das Gerät auf einmal Alarm. Dazu kam noch, dass irgendwie in den Tagen davor was von Castro-Transporten in den Nachrichten war und ich dachte mir so, Aber eine Rückfrage bei wohlinformierten Stellen ergab, dass bei einem solchen Messwert normalerweise die Feuerwehr entweder Evakuierung oder zumindest die Anweisung erteilen würde, in Gebäuden zu bleiben und das hätte sich rumgesprochen. Also ganz offensichtlich war das nicht ein Problem mit dem Strahlungsniveau in meiner Umgebung, sondern ein Problem mit meinem Strahlungsdetektor. Ich habe dann einmal den Hersteller, also ich habe das direkt beim Hersteller gekauft, weil die, weil sich ein bisschen herumgesprochen hat, dass es nicht nur Originalgeräte, sondern auch billige Nachbauten von den billigen Geigerzählern gibt. Bin also über den Hersteller-Online-Shop gegangen und habe dann die entsprechende Kontakt-E-Mail-Adresse angeschrieben, was denn da mit meinem Zähler nicht in Ordnung ist. Es gab keine Reaktion. Hab dann nach einer Woche dann dieselbe E-Mail-Adresse und noch eine andere, die auf der Webseite stand, kontaktiert. Es gab wieder keine Reaktion. Nach einer weiteren Woche habe ich dann bei PayPal, über die ich zum Glück bezahlt hatte, angeschrieben und gesagt, ja, Hersteller meldet sich nicht. Die haben den Hersteller nochmal angeschrieben. Überraschenderweise hat er sich auch da nicht gemeldet. Und am Ende hat mir PayPal dann irgendwie 80% von dem Betrag wieder zurückerstattet, weil als Elektrozähler hat das Ding ja noch funktioniert. Hat sich dann herausgestellt, ich habe in dem Red Pro Entwicklerforum mal geschrieben und gefragt, was ist denn damit? Also, wie kann ich jetzt, was kann ich damit machen? Kann ich das für irgendwas nutzen? Und der Entwickler hat mir dann erzählt, ja, da gibt es dieses Plateau bei den Geiger-Müller-Zählrohren und wenn die Spannung zu hoch ist, dann geht das Ding in Continuous Discharge, also das feuert dann die ganze Zeit. Und wenn man einfach nur in der Red Pro Firmware die Kalibrierung durchführt, das heißt also, man muss dann, ich sag mal, über einen Tag alle 10, 20 Minuten mal den PWM-Wert hochsetzen, bis man die Schwellwerte für es fängt an zu ticken und für es fängt an die ganze Zeit zu ticken festgelegt hat und dann kann man in die Mitte gehen und dann hat man ein gut kalibriertes Gerät. Muss man nicht die ganze Zeit daneben sitzen, kann man dann einfach nur auf die Durchschnittswerte gucken nach einer gewissen Zeit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Geld aber bereits erstattet bekommen. Inzwischen funktioniert das Gerät aber noch weniger, denn zum einen habe ich festgestellt, wenn man das die ganze Zeit am USB-Port betreibt, dann zeigt es irgendwann eine Spannung von 2000 Volt an und dann zeigt es irgendwann 0 Volt an und dann geht es aus. Und wenn man so ein Gerät als Dauermessinstrument haben möchte, dann ist es doof, wenn es von alleine ausgeht. Und dieses kleine Drehrad, was hier vorne ist, das funktioniert inzwischen auch nicht. Also wenn ich da ein bisschen drauf touche, dann hüpft es wild herum. Grundsätzlich aber kann ich die Empfehlung aussprechen, nicht direkt bei dem Herstellershop kaufen, sondern bei irgendeinem Online-Shop, der über irgendwelche kulanten Rückgabe- bzw. Geld-zurück-Garantien verfügt. Dann habe ich für einen Freund das kleinere Modell gekauft, weil er zufälligerweise eins brauchte und das hat aber tatsächlich funktioniert. Dann hatte ich für jemand anderen noch einen weiteren GC01 gekauft, der hatte aber so ein komisches Klappern, wenn man ihn geschüttelt hat. Hat sich herausgestellt, dass dieses Glaselement, also das sieht man hier in der Mitte, da ist so ein kleiner Glastubus, der normalerweise das hintere Ende der Anode festmachen sollte, der ist wohl beim Transport ein ganz kleines bisschen abgebrochen und bewegte sich dann auf der Anode nach links und nach rechts. Also wenn man den so schüttelt, dann gibt es entsprechende klappernde Geräusche. Aber der funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Nichtsdestotrotz, nur darf man dann wahrscheinlich nicht im Kampfjet benutzen, wo dann die Anode sich verbiegen würde und die Messwerte verstellen. Jedenfalls war das aber gut genug für eine Reklamation beim Hersteller. Und der Hersteller hat daraufhin ein Ersatzgerät geschickt. Und das Ersatzgerät, das haben wir hier liegen, das ist das, was mehr Temperatur misst als Strahlung. Also das sieht man hier in der Wochenkurve. Da, wo die senkrechten Striche sind, das ist so ungefähr mittags und man sieht da so einen Hügel. Das ist übrigens eine logarithmische Darstellung, ja, also zwischen dem Tal und dem Hügel, da ist ungefähr ein Faktor von 2. Und das fängt bei 23 Grad an. Das heißt also jetzt in dem laufenden Sommer, wenn ich das Gerät im Keller benutze, dann geht's, aber weiter oben ist schwierig. Und die Kalibrierung hilft nicht. Ich habe auch ein bisschen mit Kältespray geschaut, ob es da irgendwo Komponenten gibt. Ist noch nicht ganz klar. Ich werde mal mir jemanden suchen, der einen Elektrobaukasten hat, mit dem man da vielleicht auch Schritt für Schritt debuggen kann. Und dann hatte ich noch parallel dazu ein super Schnäppchen gefunden für 25 Euro auf Kleinanzeigen. Das ist jetzt ein Bild, finden Sie 7 Unterschiede. Also eines davon ist der Originalkarton, das andere ist der Karton, den ich bekommen habe. Und man sieht, wenn man darauf achtet, dass hier auf der linken Seite eine Herstellerkennung ist und auch auf dem Gerät selbst sieht man hier die Herstellerkennung und auf der rechten Seite sind sie mysteriöserweise verschwunden. Wenn man jetzt aber den Karton aufmacht, dann hat man dort genau die gleiche Broschüre, nur dass auf der rechten Seite wieder der Herstellername verschwunden ist. Wenn man aber weitergeht, dann hat man so ein kleines Qualitätskärtchen von dem Hersteller und das Herstellerlogo ist auf wundersame Weise auf dem Gerät selbst wieder drauf. Also wenn man nur das Gerät sieht, dann kann man nicht unterscheiden, ob das ein Original oder ein Klon ist. Und diese Klongeräte, die gibt es auch neu zu kaufen. Die kosten dann statt 40 Euro, wenn die mal im Angebot sind, dann 25, 30. Haben aber einen ganz, ganz kleinen Nachteil. Sekunde, wenn man die einschaltet, dann melden die sich ein ganz kleines bisschen anders. Und die unterstützen auch natürlich nicht die Retro-Firmware. Zumindest Stand heute nicht. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändern wird. Ansonsten sehen sie aber bei der Bedienung auch fast originalgetreu aus. Also die Farben und die Schriftgrößen sind ein bisschen anders. Da hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, auf einem anderen Mikrocontroller dieselbe UI nachzubauen. Da ist ein deutlich billigeres Zählrohr mit drin. Das sieht man jetzt hier nicht, aber tatsächlich sind die Werte deutlich anders. Und wenn man das Verlaufsdiagramm aufmacht, dann werden da auch die Werte irgendwie bei 0,5 Mikrosievert oder sowas abgeschnitten. Also man kann da auch die Werte gar nicht genau sehen. Aber immerhin haben wir eine Erfolgsrate von 2 aus 5 bei der Beschaffung von entsprechenden Geräten. Mit Red Pro sind wir aber auch gut ausgestattet, um ein gegebenenfalls nicht so ganz gut qualitätsgeprüftes Gerät zu kalibrieren oder dann die Information, dass wir den Hersteller kontaktieren müssen. Man kann auch die Original-Firmware wieder aufspielen, man kann dann entsprechende Beweisfotos machen und erhält dann im Allgemeinen das Geld zurück oder ein Ersatzmodell, was noch besser funktioniert. Vielleicht. Und die wichtigste Frage ist natürlich, läuft denn darauf Doom? Denn wir haben einen ordentlichen Prozessor, das ist ein Cortex-M3 mit über 70 Megahertz. Wir haben ein ordentliches, schönes Farbdisplay. Wir haben genügend Tasten für vorwärts, rückwärts, links, rechts und Feuer. Wir haben 20 Kilobyte Arbeitsspeicher, beziehungsweise 32 in dem größeren Modell. Und wir haben nur einige wenige 100 Kilobyte Flash. Und die Doom Engine und die Doom Karte, die liegen so ungefähr bei 8 Megabyte. Es gibt ein Projekt, das ist dann so eine Art Doom für Kleine. Das hat jemand schon mal auf einem Cortex M3 installiert. Das ist jetzt mit einem Monochrom-Display. Also da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Fidelität drin. Aber das überlasse ich gerne anderen, die sich damit beschäftigen möchten. Oder vielleicht kann man da auch einen externen Flash dran löten und dann ordentliches Doom draufbringen. Wäre eine spannende Herausforderung, aber nicht für heute. So, jetzt haben wir schon gelernt, wir haben eine serielle Schnittstelle. Und diese serielle Schnittstelle, die können wir auch nutzen, um das Ganze in unser Heimnetzwerk reinzubringen. Netzwerkanbindung haben die Geräte von sich aus nicht. Bluetooth haben sie auch nicht, wie ich am Anfang erzählt habe. Aber es gibt die Red Pro Wi-Fi Bridge. Das ist ein separates Projekt für ESP32-S-Controller. Und zwar in der DevKit-Variante. Die sehen ungefähr so aus. Ich weiß nicht, ich kann das auch mal kurz hier auf das Display legen. Dann kann ich das vielleicht besser zeigen. Also wir haben hier den Mikrocontroller. Haben wir irgendwas Spitzes? Ein Stück Kreide. Okay. Wir haben hier die Platine mit dem Controller und mit dem WLAN. Wir haben hier eine RGB-LED, die unterschiedliche Farben anzeigen kann. Wir haben zwei USB-Ports. Das ist beides USB-C. Und der eine USB-Port ist dann für die Anbindung an einen PC gedacht oder für einfach Stromversorgung. Und der zweite USB-Port wird dann mit dem Geigerzähler verbunden. Und diese Geräte, da gibt es auch zwei Varianten. Diese Geräte haben, wie gesagt, zwei USB-Ports. Die RGB-LED, die kann den Status anzeigen. Ich bleibe jetzt hier. Ist auch ein relativ überschaubares C++-Projekt, also Plattform.io, Arduino und bindet dann über WLAN den Geigerzähler im heimischen Netzwerk an. Es gibt eine Web-Oberfläche, es gibt die Möglichkeit, das Gerät direkt aus dem Internet zu flashen und auch hier haben wir die Möglichkeit, in unterschiedliche Community-Portale die Daten zu exportieren und wir haben die Möglichkeit, über MQTT auf die Daten zuzugreifen. Das ist jetzt mal so ein Blick auf die Webseite von dem Controller. Ich habe das aber auch hier in live. Und da gibt es dann WLAN-Konfigurationen. Man kann sich die Geräteinfo anschauen. Vielleicht. Möglicherweise. Wenn ich richtig geklickt habe. Ah, Vorführeffekt. Also man sieht, hier ist ein Geigerzähler angeschlossen. Man sieht die aktuelle Anzahl der Klicks pro Minute. Da sind wir bei 18,4, sind also knappe 20, so wie vorhin gesagt. Oder eben die aktuelle Strahlungsrate von 0,17 Mikrosievert pro Stunde. Und in diesem Gerät lassen sich dann aber auch nicht nur WLAN-Konfigurationen und Co. machen. Man kann hier die unterschiedlichen Online-Dienste einrichten und man kann das auch mit MQTT verbinden. Bei der Verbindung sollte man aber das Leseintervall, was normalerweise auf eine Sekunde eingestellt ist, ein bisschen höher stellen. Entschuldigung, Alarm. Es besteht kein Grund zur Verunsicherung, es gibt keine Gefahr für die Bevölkerung. Es empfiehlt sich, diese Leserate auf eine Minute oder vielleicht sogar auf 5 Minuten zu stellen, weil man normalerweise eh nicht so präzise Auflösung bekommt von dem System. So, MQTT, da habe ich die Screenshots und wie installiert man das? Leider muss man dann doch ein bisschen löten. Bei den ESP32-Modulen gibt es nämlich mehrere Stellen, wo Brücken geschlossen werden müssen. In der Standardvariante, die hier links abgebildet ist, die etwas kürzere. Da sind nämlich 3 Lötbrücken für die Verbindung der bunten LED an den Mikrocontroller, für die Datenverbindung an den USB-Port für USB on the go, also damit der Controller als USB-Host für den Geigerzähler fungieren kann und für die Stromversorgung von dem USB-Gerät auf der rechten Seite, beziehungsweise bei dem anderen, das ist ein CP2102, ein etwas moderneres Board. Hier muss eine Diode umgedreht werden. Diese beiden Dioden hier sorgen dafür, dass die Spannung entweder von dem einen USB-Port oder von dem anderen USB-Port genommen werden kann. Ist gut jetzt. Ich weiß nicht, warum der jetzt austickt. Vielleicht ist es ihm auch zu warm. man muss eine der beiden Dioden kurzschließen oder umdrehen, damit die Spannung von dem normalen USB-Port an den Host-Port durchgereicht wird, damit man auch den Geigerzähler mit Strom versorgen kann. Und bei dem linken Board muss man auf der Unterseite dann noch eine dritte Brücke schließen. Ist aber auch mit meinen bescheidenen Lötfähigkeiten zu machen gewesen, also ist das nicht ganz aussichtslos. Und danach kann man über einen Webinstaller, also eine Webseite, die hier auch verlinkt ist, das Gerät anschließen, im Browser auswählen und dann drückt man auf die beiden kleinen Knöpfe, die da drauf sind, dann startet er im Bootloader-Modus, wird geflasht und dann verbindet man sich damit in dem neu entstandenen WLAN-Netzwerk, kann sein Heimnetzwerk einrichten und dann ist das Gerät im eigenen Heimnetz und kann dann auch in der MQTT-Konfiguration mit dem eigenen Server ausgestattet werden. Und die MQTT-Konfiguration enthält dann die entsprechenden Payloads, damit Home Assistant das automatisch erkennen kann. Also da gibt es dann unterschiedliche JSON-Objekte, die die unterschiedlichen Home Assistant-Entitäten beschreiben. Und es gibt einen entsprechenden Datenstrom. Also man sieht hier die Statusinformation und man sieht unten dann die aktuellen Zählwerte, also die Zählrate, die Dosisrate, das sind 0,16 Mikrosievert pro Stunde. Und kann die dann über MQTT im heimischen Netzwerk anbinden. Und das sieht dann so aus. Also ich habe hier auf der linken Seite die Liste der unterschiedlichen MQTT-Entitäten, die diese Wi-Fi-Bridge zur Verfügung stellt. Sobald ich die mit dem MQTT-Server verbunden habe, tauchen die ganz von alleine im eigenen Home Assistant auf und können verwendet werden. Und ich habe hier auf der rechten Seite mal eine Entität zu so einem Graphen gebaut, so eine Analoganzeige. Das ist hier der entsprechende YAML-Quellcode, also normalerweise Anzeige der Werte von 0 bis 0,4. Und bei 0,3 wird es gelb und bei 1, also wenn wir normalerweise über den Messbereich rübergehen, dann wird es rot. Und das kann man dann im Dashboard in Home Assistant einbauen und hat dann zum einen den Live-Wert, zum anderen kann man auch die Metadaten wie die Batterie überwachen und kriegt dann auch hier die Live-Daten als Statistik. Ich habe das hier mal vorbereitet. Also das ist mein heimischer Home Assistant und dann kann man hier sich die unterschiedlichen Werte anzeigen lassen. Ich kann mir dann auch im historischen Verlauf die Werte angucken. Man sieht hier ein ziemlich starkes Rauschen. Also das ist eben sehr, sehr zufällig, was da kommt. Und das heißt, man muss es dann über längere Zeiträume mitteln. Wenn ich jetzt hier auf längere Zeit zurückgehe, dann mittelt sich das aber ein bisschen ein. Also man sieht, das ist immer so um die 0,2 Mikrosievert pro Stunde als Rate. Und hier für die letzte Woche liegt eine sehr, sehr genaue Statistik vor. Deswegen ist da das starke Rauschen drin. Hier habe ich noch einen Bug in der Firmware gefunden. Die war nämlich abgestürzt. Und an der Stelle ein großes Lob an die Entwickler, sowohl von Red Pro als auch von der Red Pro Wi-Fi Bridge. Die sind sehr, sehr umgänglich und reagieren schnell und helfen einem auch bei obskuren Problemen, wo der jeweilige Quellcode vielleicht gar nicht für verantwortlich ist. Und damit bin ich auch schon am Ende. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das hat was gebracht. Wenn ihr praktische Fragen habt, dann kommt gerne auf mich zu. Wir haben auch mit Lea einen ganz, ganz freundlichen Mikrofonengel. Dankeschön.
Herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich bin nun gespannt auf eure Fragen. Also gerne Handzeichen und ich komme zu euch.
Es ist zu warm.
Ich befürchte, es ist, ja, ist nicht nur zu warm für die Geräte, aber gerne trotzdem. Ja, ich bin unterwegs.
Ja, genau. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Sie hatten ja gerade zweimal diesen hoffentlich Fehlalarm. Sie meinten, im Keller läuft das Gerät besser. Ist das so, dass man dann wirklich auch auf Dauer, also über längere Zeiträume hinweg, dann sehr zuverlässige Daten bekommt? Oder hilft es dann nur, mehr Geld auszugeben? Oder wie ist das? Also vielleicht so als allgemeine Frage.
Ja, also diese Frage hat, glaube ich, drei Dimensionen. Zum einen, wenn man nicht gerade ein Montagsgerät hat, so wie ich, also ich ziehe die irgendwie magisch an, dann liefern die Geräte sehr zuverlässige Daten. Das heißt also, die sind dann nicht temperaturabhängig, sondern liefern wirklich gute Werte. Gegebenenfalls muss man diese Kalibrierung durchführen, damit man die Spannung korrekt einstellen kann. Das kann man entweder mit, binärer Suche machen. Oder man kann auch, wenn man über einen Multimeter verfügt, der 400 Volt messen kann. Und das geht nicht mit den billigen, weil die einen zu kleinen Innenwiderstand haben. oder mit ein paar Tricks, dass man diese Betriebsspannung korrekt einstellt, dann kann man mit den meisten dieser Geräte gute Werte bekommen. Dann muss man die aber auch über einen gewissen Zeitraum mitteln. Und das ist etwas, das habe ich noch nicht angegangen bei der RedPro Wi-Fi Firmware. Die liefert immer den aktuellen Instantanwert. Also eigentlich will man über die letzten 5 Minuten einmal den Gesamtwert der letzten 5 Minuten haben, dividiert durch die 5 Minuten, und nicht die Messung der letzten jeweiligen Minute. Und dann kriegt man auch deutlich geradere Linien am Ende im Home Assistant. Das müsste aber noch implementiert werden. Und ansonsten, teurere Geräte haben bessere Qualitätssicherung, sicherlich haben vielleicht weniger physische Defekte, und da hat man hoffentlich mehr Glück bei der Auswahl. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dieses amerikanische Gerät ist, aber bei den chinesischen ist es dann gründlich ausprobieren angesagt.
Ja, danke für den Vortrag. Eine kurze Ergänzung. Ich hoffe, das ist noch eine aktuelle Information. Wer auf der Suche ist nach einigermaßen gut verfügbaren legalen radioaktiven Proben, torierte Schweißstäbe sind meines Wissens auch noch hierzulande erhältlich. Glühstrümpfe sind schwer zu bekommen, welche, die noch Thorium enthalten.
Wir hatten das mal mit einem Glühstrumpf probiert, aber gab es aber auch keinen signifikanten Ausschlag. Also da sind wir auch in einem Bereich, wo die Messungenauigkeit, glaube ich, ein bisschen zu groß ist.
Also auch noch kurz, das mit den Schweißstäben kann ich bestätigen, weil ich habe einen ähnlichen Werdegang wie du. Ich habe mich irgendwie verklickt und dann hatte ich so einen Bosean FS 5000. Das ist bei dem, wo man ein bisschen löten muss. Aber auch Props an RadPro, man kann das auch inzwischen über einen Webflasher dann aktualisieren. Also löten war nur einmal oder zweimal. Ja. Inzwischen kann er das automatisch. Ja, diese Schweißstäbe, die gibt's online, und ja, die piepsen dann auch, wenn man sie dranhält. Also Empfehlung. Also,
wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es laufen die Leute nicht weg. Ich kann hier gleich mal, ich kann gerne das hier mal demonstrieren. Also das ist jetzt einmal der Deckel entfernt, und der kleine mittlere innere Ring ist eben genau dieses Amerikum. Ja, das strahlt also so nach oben weg. Und wenn ich jetzt den halbwegs funktionierenden Geigerzähler nehme, wir sind jetzt bei 0,19 Mikrosievert, und ich halte den da drüber, dann sehen wir, der Wert steigt sofort an, und dann gehen wir auch in den Alarmierungsbereich. Also die haben sich tatsächlich als zuverlässige und günstige Probe erwiesen. Wenn ich jetzt das Ganze hier mit dem Kaliumsalz machen würde, dann müsste ich eine halbe Stunde mitteln, bevor ich halbwegs sinnvolle Werte habe. Und ich habe es mal mit einer Bananenstaude probiert. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, und man sieht auch, der Instantanwert, der geht dann langsam wieder runter. Also das Gerät muss mitteln, weil es halt eben nur die Zeit zwischen den Klicks messen kann und nicht die tatsächliche Strahlung, und muss dann aus dem Abstand zwischen den Klicks ableiten, wie das Strahlungsniveau ist. Man sieht auch unten die ±50%, das ist die Zuverlässigkeit von dieser Aussage. Also je länger man wartet, desto besser wird der Messwert. Aber es ist eben immer in einem gewissen Korridor und auch mit einer gewissen Latenz versehen. Okay, vielen Dank.